Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von So geht. Heute sind wir bei Hobbitsen und Trollen und Cyberpunk und in der Zukunft und in der Vergangenheit bei Stulu, ist bestimmt falsch ausgesprochen, und bei all diesen Sachen. Bei mir heute jemand, der vielleicht der, sicherlich aber einer der größten Pen and Paper Content Creator in Deutschland ist und 2020 seinen YouTube-Channel gegründet hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir heute uns über Sachen unterhalten können, die dir vielleicht komisch vorkommen und die du schon mal gehört hast, das mit dem Pen und Paper und dem Rollenspiel. Wenn du da mehr zu wissen möchtest, bleib doch einfach noch ein paar Sekunden dran, dann geht's gleich direkt los.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
So, du bist dran geblieben. Du hast also keine Angst vor Ogern und Trollen und vor Peinlichkeiten. Heute bei mir Dustin D'Andrea. Ist das richtig ausgesprochen? Kannst du ja schon mal kurz nicken?
D'Andrea einfach.
Dustin D'Andrea, YouTuber, außerdem offizieller Wizard of the Coast Influencer. Das ist für mich als Magical Gathering Fan auch noch so ein Ding, über das wir uns vielleicht enthalten. In jedem Fall schön, dass du da bist. Und der ein oder andere weiß, dass ich D&D spiele. Und ich kriege manchmal die Frage, Markus, was ist da los mit dir? Was ist da kaputt? Was ist kaputt mit uns? Schön, dass du da bist. Danke dir.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich glaube nicht, dass mit uns irgendwie was kaputt ist. Das würde mich doch eher wundern. Denn im Endeffekt ist es ja auch einfach nur ein Spiel. Eine besondere Art von Spiel mit Sicherheit. Aber ich glaube, durch die Popkultur in den letzten Jahren durchaus auch etwas, was so gewachsen ist, dass es sich nicht mehr um die Leute dreht, die man früher irgendwie so als Einzelgänger oder sowas betrachtet hat, als die Nerds. Ich glaube, Nerd ist inzwischen sogar eher ein höflicher Begriff geworden. Es ist nicht mehr abwertend gemeint. Oder wenn es jemand abwertend meint, dann hat man eher das Gefühl, man muss sich dagegen verteidigen. Also wir haben, glaube ich, ein schönes Erzählrollenspiel-lastiges Hobby.
Absolut. Lass uns kurz zur Begrifflichkeit kommen. Das kann wahrscheinlich keiner so gut erklären. Wir sind bei Rollenspiel, das heißt, wir sind hier nicht weil das, was du jetzt vielleicht denkst in deiner kranken Fantasie und natürlich ich auch, sonst wäre ich ja nicht drauf gekommen, hier Krankenschwester und Patient oder sowas. Und wir sind auch nicht bei, wir ziehen uns eine Rüstung an, gehen über den Mittelaltermarkt, das ist gar nicht so weit weg, das ist aber wieder ganz was anderes, glaube ich, und betteln uns dann mit echten Schwertern oder sowas. Wir sind bei Zuhause, / online und Unterhaltung und miteinander Dinge erleben, oder?
Ja, wie ich es da gerade schon gesagt habe, es ist Erzählrollenspiel. Das heißt vom Kern her, wir haben jemanden, der die Geschichte sozusagen erzählt für die Spielenden. Die Spieler selber erzählen aber auch, was sie mit ihren Spielercharakteren darin machen. Und so entwickelt man gemeinsam eine spannende Geschichte, die möglichst allen Spaß machen sollte. Was ich immer noch gerne dazu sage, weil es manchmal so über einen Kamm geschert wird oder als gutes Beispiel genannt wird, aber vielleicht gar nicht so ein gutes Beispiel ist, dass häufig gesagt wird, das ist sowas wie Impro-Theater oder wie ein Roman, in dem du die Figuren lenken kannst. Allerdings ist der Unterschied, das Erzählrollenspiel, also egal welches Pen and Paper, ob das D&D ist oder auch ein anderes System, möchte ja eigentlich, dass alle gemeinsam eine Geschichte entwickeln und der Spielleiter hat auch nicht die Aufgabe, die von ihm im Kopf erfundene Geschichte durchzuerzählen, sonst könnte er einen Roman schreiben, sondern er möchte gemeinsam mit den Spielenden entdecken, wie sie die Welt wahrnehmen und die Probleme und wie sie damit umgehen. Und irgendwann kommt man möglicherweise zu dem Ergebnis, das der Spielleiter antizipiert hat oder auch nicht. Das Wichtigste ist Spaß haben dabei.
Du bist noch da, dank dir. Das bedeutet, du hast entweder schon mal selbst gespielt, fühlst dich da zu Hause oder bist interessiert. Und lass uns kurz Pen and Paper. Warum heißt das Pen and Paper? Warum braucht man einen Stift und ein Blatt Papier?
Sagen wir mal, man brauchte das. Heute ist es tatsächlich so, dass der Name zwar natürlich namensgebend geblieben ist, aber man würde ja den heutigen McDonald's auch nicht mehr vergleichen mit dem, den wir vor 50 Jahren gesehen haben oder so. Und das ist eben auch der Punkt. Dungeons and Dragons ist, also das, über das wir heute wahrscheinlich so ein bisschen schwerpunktmäßiger reden werden, der Platzhirsch, was möglicherweise aber auch daran liegt, dass es einfach das älteste System ist, das älteste Pen-and-Paper-Rollenspielsystem. Die sind generell aus dem Tabletop entstanden. Tabletop ist älter, also dieses Figuren rumschieben, was man so von Warhammer und solchen Dingen heute eher aktueller kennt, aber früher auch schon Thema war. Und da ist es auch schon so gewesen, dass man ja Geschichten um das erzählt hat, was da passiert auf dem Tabletop-Schlachtfeld, und daraus ist das Pen-and-Paper-Rollenspiel entstanden. Der Spielercharakter, also jeder jeder, der spielt, hat praktisch einen Spielercharakter. Das ist seine Figur, die er darstellt. Das ist man auch nicht selbst, aber natürlich mit eigenen Persönlichkeitszügen. Man kann sich ja nicht komplett distanzieren von dem, den man da bespielt. Der Spielleiter selber ist der, der die Welt erfindet und alle Nicht-Spieler-Charaktere bespielt. Wenn die Spieler in die Taverne gehen, dann müssen sie sich ja möglicherweise mit dem Tavernenwirt unterhalten können, aber vielleicht auch mit der Katze interagieren wollen oder sowas, die irgendwo auf der Theke sitzt und sie ganz mit mysteriösen Augen anstarrt und irgendwie so ein bisschen so wirkt, als würde sie zu viel verstehen. Und all diese Dinge, die werden von der Spielleitung erfunden. Es kann aber genauso sein, dass ein Spieler sagt, hey, in der Taverne bin ich doch schon mal gewesen. Da war doch so ein altes Klavier. Da setze ich mich mal dran und spiele. Und dann ist es üblich, dass der Spielleiter dann an der Stelle sagt, okay, dann setze ich doch mal an das Klavier, auch wenn er es selber nicht erzählt hat. Man entwickelt gemeinsam.
Ich musste, vielleicht habt ihr das gesehen, vielleicht hast du, ich musste gerade so schmunzeln, weil das ist das, was es für mich lebendig macht, was es so viel Spaß macht. Ich könnte mir, nein, ich weiß, dass es so ist, dass einige jetzt denken, Leute, mit euch ist doch was ganz kaputt. Was meint ihr mit Rollenspiel? Und nehmt uns doch mal mit so in die Range. Also ich glaube, wenn da draußen Leute Rollenspiel hören, dann denkt man, müsste die ganze Zeit sagen, du Schurke, hab Acht. Nein, also das Reden, das Interagieren, wie man eine Rolle bekleidet, wie man sie ausfüllt, das ist, ja, nimm uns mal mit. Nimm den Leuten mal die Angst, die jetzt aus irgendeinem Grund zukommen, weil sie mich aus dem Business kennen und sagen, na komm, ich höre mir den Mist halt an. Nimm denen mal die Angst, dass sie nicht... Ich höre immer, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wie, ne?
Ja, das, also natürlich ist es so, wenn man die ersten Male spielt, ist das eine Herausforderung. Wir sind es natürlich gewohnt aus unserem Alltag, und ich gehe jetzt mal ganz plastisch da rein, dass wir verschiedene Rollen füllen, weil wir, du selber, du bist der Businessmensch, du bist noch der Familienmensch, du bist möglicherweise der, der beim Sportverein die und die Rolle hat. Jeder von uns hat x Rollen, die wir haben, die wir ständig bedienen. Und das Rollenspiel selber ist ja auch nur eine andere Form von Rolle, die wir da jetzt gerade haben. Natürlich keine so alltagsrelevante, sondern nur in dem Spiel relevante. Aber wir nutzen es, um bestimmte Dinge auszutesten. Also ich schlüpfe dann in die Rolle des Kriegers zum Beispiel, weil ich gerne wissen möchte, wie das ist, mutig nach vorne zu gehen und einfach mal zu schauen, was da passiert, mit geringem Risiko, weil im schlimmsten Fall mein Spielercharakter was abbekommt, aber ich selber ja nicht. Und diese Situationen austesten zu können in allen möglichen Belangen sind im Prinzip, das ist sozusagen die große Magie des Rollenspiels. Wir können voll in den Fantasy-Bereich mit Dungeons & Dragons gehen. Wir können aber auch viel weltlichere Dinge bespielen und das Ganze so nutzen, um für uns viel realistischere Erfahrungen zu sammeln.
Ja. Als du gerade Spiel gesagt hast, ist mir sofort, ich glaube, das ist am Ende die Botschaft. Es geht nicht um Gewinnen. Du kannst da nicht wirklich gewinnen und verlieren. Es, entweder gewinnen alle zusammen oder der Abend ist halt scheiße, dann haben alle zusammen verloren. Es gibt da jetzt nicht irgendwie wie bei Risiko, dass dann einer jetzt alle Armeen hat oder bei Monopoly die ganze Kohle oder sowas. Es ist ein Spiel und deswegen kannst du noch nichts falsch machen, oder?
Also vor allem würde ich beim Pen and Paper sogar so weit gehen, man kann tatsächlich wirklich nicht gewinnen oder verlieren. Man kann den Bösewicht oder diese Ungereimtheit ausräumen und erledigen, aber das Spiel ist dadurch ja nicht zu Ende. Ne? Das ist ja nicht wie bei einem Computerspiel, wo man die Endschlacht bestritten hat und dann gibt's ein Endscreen und das läuft durch und das war's. Natürlich kann man ein Abenteuer beenden oder sonst was. Aber auch wenn die ganze Gruppe in einem Horrorabenteuer zum Beispiel am Ende tot ist, kann man ja trotzdem eine total spannende Erfahrung gehabt haben, eine tolle Geschichte erzählt bekommen haben. Denn wir gucken uns ja auch Horrorfilme an zum Beispiel, bei denen es ja auch üblicherweise so ist, dass mehrere der Protagonisten oder Figuren, die darin auftauchen, das Ganze auch nicht überstehen werden und würden deswegen nicht sagen, das ist ein schlechter Film, weil ja keiner gewonnen hat.
Die Leute kennen dich als... Derjenige bei Hit Dice, ihr findet natürlich alle Informationen zum Dustin in den Shownotes, könnt ihr euch dann alles angucken. Ihr könnt euch dann natürlich, nein, ihr müsst da bitte dann den Kanal abonnieren, wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt. Die Leute kennen dich als den Content Creator, der Dinge erklärt. Du hast gesagt, oder nein, das findet man, wenn man ein bisschen sucht, 1996 dein erstes DSA, das schwarze Auge, Rollenspiel. Da warst du nicht derjenige, der alles erklärt hat. Kannst du dich an den allerersten Abend erinnern, wie das für dich war? Was ist da so passiert?
Ja, ich habe lustigerweise ein Short-Video vor wenigen Tagen rausgebracht, praktisch genau zu diesem Thema. Meine erste Rollenspielerfahrung, also ist tatsächlich eine, die sehr lange her ist. Ich habe das erste Mal gespielt, als ich noch 10 war. Und das war DSA in der dritten Edition damals. Und kennengelernt haben wir es, weil ein Freund von mir, der in meiner Klasse war, einen deutlich älteren Bruder hat, also deutlich älter im Sinne von 8 Jahre älter, hat schon studiert. und hat mit seinen Kommilitonen zusammen DSA gespielt. Dann hat er mit seinem kleinen Bruder das zusammen auch mal gespielt. Der war mega begeistert, hat seine Freunde angehauen und zack war ich plötzlich in der Welt von Das Schwarze Auge. Und das hat uns damals extrem angesteckt. Also wir haben es auch bestimmt dann 2, 3, 4 Mal die Woche gespielt. Eine lange Zeit, wirklich wie verrückt, weil das war plötzlich unser neues Hobby. Wir konnten diese ganzen Geschichten erzählen, wir konnten diese ganzen Erfahrungen machen. Das war immer spannend, immer lustig. Man hatte gemeinsam was zu tun. Man ist auch gar nicht so sehr auf die Idee gekommen, dann noch anderen Blödsinn zu machen. Also es hat auch sehr positive Züge, wenn Jugendliche so etwas machen. Ja. Nicht nur in der Charakterentwicklung, sondern auch, weil sie auf anderen Quatsch nicht kommen möglicherweise und beschäftigt sind. Aber damals war es natürlich so, das war so das klassische Standardabenteuer. Ihr seid in einer Taverne, jemand kommt reingelaufen und sagt, oh Gott, Goblins haben meine Tochter entführt, die haben sie in ihre Höhle reingezogen, könnt ihr sie bitte retten? Und wir, ja, alles klar. Und sind dann losgezogen und haben dann halt auch die ganzen Goblins da über den Haufen gehauen und so Quatsch gemacht, den man halt so als 10-, 11-Jähriger dann halt macht, den ich jetzt heute nicht mehr machen würde, weil irgendein Freund von mir gesagt hat, ja, aus der Taverne klaue ich jetzt erstmal einen Stuhl. Was willst du denn mit dem Stuhl machen? Ja, den stecke ich in meinen Rucksack. Wie willst du denn einen Stuhl in deinen Rucksack reinbekommen? Und das war so damals in diesen Tomb Raider-Zeit. Der Tomb Raider-Rucksack war ja so ein winziges Ding und da konnten wir alles reinstopfen. Ne? Hinterher hat er 2, 3 Goblins auch noch mit hinterher geschraubt. So ein Zeugs erzählst du natürlich als Kind. Das würde ich jetzt heute nicht mehr so machen, aber das war damals quatschig und lustig und das hat uns total viel Spaß gemacht. Und nach mit unserer wachsenden Adoleszenz, nenne ich jetzt mal, ist das Ganze natürlich auch irgendwie ernster geworden. Wir haben andere Dinge bespielt, weniger die kindlichen Dinge, sondern auch persönliche Probleme mit angegangen, haben auch irgendwann die Systeme gewechselt, sind dann mehr in Vampire gegangen, ein leichtes Horrorsystem, das einen starken Schwerpunkt auf persönlichem Horror hat, also mit der Auseinandersetzung mit dem Bösen, wenn man selbst der Böse ist und sowas oder was das für Konsequenz dann auch hat. Und das war immer super spannend einfach und man entwickelt sich dann halt auch mit diesen ganzen Erfahrungen, die man hat, zusätzlich positiv, immer aus dieser Komfortzone heraus, mir kann nicht viel passieren.
Ich habe 3000 Fragen und du jetzt vielleicht auch. Schreib die alle mal in die Kommentare und dann gucken wir, ob wir das nicht vielleicht nochmal machen. Aber zwei Dinge sind, jetzt ist der ein oder andere da draußen, der sagt, das hört sich gar nicht so schlecht an. Ich glaube, das könnte ein Hobby für mich sein. Und dann geht der auf Google und sagt, Pen and Paper Rollenspiel. Dann kriegt der, keine Ahnung, 50, 100, 300 verschiedene Systeme. Wenn jetzt dein bester Freund sagt, dein bester Freund wird wahrscheinlich auch Pen and Paper Rollenspiel. Wenn jetzt jemand kommt, den du magst, wahrscheinlich, unter Umständen, und sagt, Dustin, kannst du mir mal sagen, wie fange ich denn an? Wo fange ich denn an? Auf was muss ich denn achten? Was ist aus deiner Sicht eine gute und valide Antwort?
Das Einzige, was man da machen kann, ist es tatsächlich einmal auszuprobieren. Das ganze Zeug, was ich so erzählt habe, klingt erstmal auf einer gewissen Ebene abstrakt, weil man sich das Spiel vielleicht gar nicht so vorstellen kann, wenn man es einfach nur erzählt bekommt. Es selber zu machen, Learning by Doing, ist tatsächlich da der einfachste Punkt. Und dann entdeckt man für sich auch, ob es einem Spaß macht oder nicht. Und um das kurz zu revidieren, mein bester Freund spielt kein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich habe ihn ausprobiert und es war nichts für ihn. Er konnte sich damit so mit identifizieren und das ist völlig in Ordnung. Pen-and-Paper ist natürlich auch nicht für jeden was, aber das sind Ballerspiele am Computer auch nicht. Ja, und das ist halt völlig normal. Das ist ein Spiel und das macht einen Spaß oder auch nicht. Es gibt sehr viele verschiedene Systeme. Im Kern sind sie aber alle gleich, um vielleicht auch die Frage von vorhin einmal zu beantworten. Warum eigentlich Pen and Paper? Früher war es halt üblich, auch heute ist es noch so, es gibt Charakterbögen. Dann, egal was man spielt, ist es ja immer so, ich stelle einen Charakter dar und es wird immer Probleme geben, Dinge, die überwunden werden müssen. Und das macht man üblicherweise mit den Würfeln. Also immer, wenn etwas passiert, wobei man scheitern könnte, dann wird gewürfelt, um zu schauen, ob das Ganze klappt. Und dafür hat man Charakterwerte. Und je nachdem, ob der Charakter vielleicht besonders stark ist, fällt ihm das dann leichter, die Tür einzutreten oder die verletzte Person wegzutragen. Und der cleverere Charakter wird dann vielleicht versuchen, mit seiner höheren Intelligenz versuchen, eine Lösung zu finden, wie eine Bahre zu bauen, die der stärkere Typ dann besser tragen kann oder so etwas. Da brauchen wir also die Würfel dann zum Werfen auf die Werte, die wir auf unserem Charakterbogen haben. Und weil es vor 50 Jahren erfunden worden ist und es da einfach keine zu Hause in irgendeiner Form praktikabel anwendbaren Computer gab, wurde das mit Stift und Papier gelöst. Heute gibt es ganz viele digitale Lösungen dafür, die man auch nutzen kann. Also ich habe meine Charakterbögen fast alle in Form von PDFs oder in irgendwelchen Virtual Tabletops. Sprechen wir den Punkt vielleicht auch noch an. Virtual Tabletops bedeutet also, es gibt Websites, auf denen man das im Prinzip spielen kann, wenn man sich online treffen möchte, wenn man also nicht die Möglichkeit hat, sich am Tisch da zusammenzusetzen. Manche werden ja vielleicht auch denken, boah, das klingt total toll, aber wie soll ich das denn machen? Ich wohne in so einem 100-Seelen-Dorf irgendwo im tiefsten Bayern. Hier sind keine Leute, die sich dafür interessieren. Ich finde die Leute nicht. Ja, aber es gibt online unendlich viele Möglichkeiten in der Visualisierung durch Virtual Tabletops oder einfach um die Leute zum Beispiel über Discord, aber egal über eigentlich welche Art und Weise der Kommunikation in einem Videochat oder auch ohne Video zu treffen, einfach in einem Telefonat im Grunde, im Gruppencall und kann dann auch da mit den Leuten spielen. Und mehr als seinen Charakterbogen und ein gemeinsames Verständnis für Regeln braucht man dafür nicht.
Womit du übrigens aus meiner Sicht eines der für mich faszinierendsten Sachen ansprichst, nämlich im Grunde brauchst du nichts. Also im Grunde brauchst du nur dich und Leute, mit denen du ein Regelset besprochen hast und dich darauf committed hast und dann kannst du im Grunde losgehen. Das ist auf der einen Seite, denke ich, genau das für den einen oder anderen Schwierige, womit man sich nicht identifizieren kann, weil man, das ist mir zu abstrakt, zu abgehoben, ich mag mich da nicht reinversetzen. Und für die anderen ist es genau das Eintauchen da. Und da ich nur ein System kenne und wenn du dich jetzt fragst, was meint ihr denn? Ich kenne Roll20, das ist zum Beispiel eine Sache, die du vermutlich gesagt hast. Ich packe auch das mit in die Shownotes. Es gibt andere, die ich nicht kenne, über die ich nichts sagen kann, aber Roll20 nutzen wir selber, weil auf der Insel, wo ich bin, du weißt, wo ich bin, da sind nur Spanier und die verstehe ich alle nicht. Zumindest nicht im Bereich Troll und Tulu. Lass uns ganz kurz mal rausblenden. Und zwar möchte ich gerne in deine Entwicklung, in deine Zeiten gehen. Hat es dir genutzt, und ich weiß ja, dass du als Spielleiter unterwegs bist, das Thema, ich habe gesehen, du hast gesagt, okay, Poetry Slam, Theater AG, all das.
Ja.
Braucht man das als Spielleiter? Weil hier möchte ich gerne nochmal mit den Rollen ein bisschen unterwegs sein. Für die Leute, die jetzt immer noch sagen, oder die gar nicht besonders sagen, ich finde das echt irgendwie interessant, aber ich kapiere das mit dem Spielleiter nicht und mit den Rollen. Wie läuft sowas? Und was brauchst du aus deinem Repertoire, aus dem, was du gemacht hast und aus dem, by the way, wenn ich es richtig recherchiert habe, bist du außerdem noch Lehrer. Das heißt, da ist ja dann vielleicht auch ein bisschen was mit Worten und mit Fantasie und mit Ausdrücken. Das hilft schon, wenn man da eine Affinität zu hat, oder?
Ja, aber ich behaupte mal, das sind alles nur Ressourcen, aus denen man schöpfen kann, die es einem möglicherweise leichter machen. Aber ich war ja auch mit 10 Jahren schon Spielleiter und da hatte ich alles das noch nicht. Ne? Also da war ich froh, dass ich schreiben konnte.
Krass.
Und dementsprechend, dass man braucht wirklich nicht viel. Und es ist auch so, dass es eigentlich fast egal ist, welche Ressourcen man zur Verfügung hat. Es ist immer so, dass es irgendetwas gibt, egal was man für einen Beruf gelernt hat oder was auch immer man macht mit seinem Leben, das einem Inspiration geben kann, um diese Geschichten zu entwickeln. Und also um es jetzt mal ganz plakativ zu machen, man könnte mit Sicherheit auch mit einer kompletten Gruppe aus Maurern eine Geschichte spielen und die würden da wahrscheinlich ganz andere Lösungsansätze an den Tag legen als ein Haufen Akademiker. Einfach, weil sie viel praktischer sein werden oder sowas, weil sie mit einer anderen Lebenserfahrung da dran gehen und sie werden trotzdem zu einer schönen Lösung kommen für ihr Problem und das macht ihnen dann trotzdem auch genauso viel Spaß. Es ist völlig egal eigentlich, woher jemand kommt. Als Spielleiter ist es natürlich so, dass man eine andere Herausforderung wahrnimmt, weil man mehrere Rollen ausfüllen muss. Man muss diese Geschichte immer weiterentwickeln, aber das muss man auch nicht alleine. Denn die Spieler sind ja auch, also ich sage das immer so ganz gerne, wenn der Spielleiter einem Knochen hinwirft, es ist deine Aufgabe als Spieler, diesen Knochen auch zu nehmen. Denn es gibt einen Grund, warum er das gemacht hat. Und selbst wenn du das Gefühl hast, wenn ich das jetzt tue, dann ist das vielleicht zum Nachteil meines Spielercharakters. Ja, vielleicht ist das auch so. Aber wenn das die bessere Story ist, dann ist es doch das, was du eigentlich willst. Du willst doch etwas erleben. Du willst doch raus aus deiner Komfortzone. Und das muss man als Spielleiter einfach ein bisschen lernen, damit umzugehen. Allerdings ist es auch nicht so, es gibt Tipps mit Sicherheit, die man dazu geben kann, wie man das machen kann. Im Kern bleibt es aber so, es ist eine Erfahrungssache. Je länger und häufiger man das macht, desto besser wird man, desto freier wird man im Improvisieren, weiß genauer vielleicht, wie man mit einer Situation umgehen kann oder hat halt nicht nur ein Repertoire aus 2 Möglichkeiten, die ihm einfallen, sondern 10. Und davon zieht man irgendeine Karte und die schmeißt man den Spielern vor die Füße und sagt, macht was draus. Und dann werden sie schon irgendwas daraus machen.
Dustin, was würdest du sagen, woran erkennst du einen guten Spielleiter und eine gute Spielleitung und auch eine gute Spielrunde im Übrigen?
Eine ganze Spielrunde ist eine Herausforderung, weil ja jeder irgendwie unikal ist. Und selbst in meinen Spielrunden ist es, also gerade in meinen privaten Runden ist es auch so, dass wir auch da Spieler haben, die eher introvertierter sind und die ihren Spaß einfach daran haben, wenn wir jetzt gerade in einer Kampfsituation sind und sich auf das Simulatorische des Rollenspiels konzentrieren können. Und andere gehen voll auf im Rollenspiel selbst. Mhm. Ich glaube, man kann gute Spieler daran erkennen, dass sie zum einen in der Lage sind, die Zeichen, die einem Spielleiter einem gibt, auch zu lesen und die sich zumindest Mühe geben. Es muss ja nicht immer gelingen, aber sich zumindest Mühe geben, sich zu versuchen, in die Geschichte einzufinden. Und als herausragend sehe ich dann meistens noch die Fähigkeit, wenn man in der Lage ist, andere ins Spiel zu involvieren. Wenn man sagt, okay, ich spiele jetzt gerade den Heiler, das ist eine Situation für den Krieger, und sage ihm, ich kann dich jetzt vielleicht mit meinen Zaubern dabei unterstützen, aber Türen aufbrechen ist dein Job. Das Spotlight sozusagen an ihn schieben und andere dadurch zu involvieren. Selbst den introvertiertesten Spieler kann man auf die Art und Weise packen, der sich sonst nicht so traut oder nicht reinkommt. Gerade das ist vielleicht die große Kunst der wirklich guten Spieler, die erkennen, wo andere Leute vielleicht ihre Stärken haben oder die in der Lage sind, sie zu involvieren, sodass die ganze Gruppe Spaß daran hat. Das ist aber auch in Ordnung, wenn es Leuten Spaß macht, halt nur passiv dabei zu sein und zuzuhören und ab und zu mal einen Würfel zu würfeln, um zu schauen, ob man mit seinem Schwert getroffen hat.
Falls du dich jetzt fragst, wie sieht denn sowas aus? Wir könnten das jetzt vielleicht konstruieren, aber das wäre sehr, sehr cringe ein Stück weit, oder könnte ich mir vorstellen, obwohl uns wird es vermutlich sehr großen Spaß machen. Such das mal auf YouTube, da findest du Spielrunden, da kannst du dich gerne mal stundenlang damit beschäftigen, was da so passiert. Du kannst einfach dabei sein und auch mithören und gucken, wie läuft denn das. Und ich glaube, das ist viel, viel intelligenter und glaube ich auch, zieht dich das viel mehr rein und vermittelt viel mehr von der Faszination, wenn du das mal schaust. Und
ich glaube, das ist auch ein wichtiger Tipp. Man sollte den Leuten, also wenn euch das interessiert, schaut mal nach Let's Plays oder Actual Plays. Beides sind Begriffe, die für diese Sachen genauso verwendet werden wie für Computerspiele. Und gebt Dungeons and Dragons oder was anderes ein, was euch möglicherweise interessiert. Schaut vielleicht in 2 oder 3 verschiedene Runden, weil jede Tischrunde anders ist. Und vielleicht ist eine dabei, die euch gefällt. Und wenn ihr dann sagt, das ist die Erfahrung, die würde ich gerne sammeln, dann geht ihr auf zum Beispiel Discord, wenn euch das nicht abschreckt, geht auf einen der wirklich unzähligen, wirklich guten Discord-Server, auf denen man große Gruppen von Spielleitern und Spielern finden kann, und sagt, ich habe das und das Format gesehen. Das würde mir, glaube ich, Spaß machen. Hätte jemand die Möglichkeit, mich mal eine Runde aufzunehmen und dann einfach auszuprobieren. Also erst anschauen, dann einfach mal testen, vielleicht noch einen zweiten Spielleiter ausprobieren, wenn man sagt, beim ersten Mal, das war es vielleicht noch nicht, aber vielleicht lag es an der Gruppe und beim nächsten Mal ist es wieder ganz anders. Es ist halt auch so, man kann ja nicht sagen, das ist die Rollenspielerfahrung. Es gibt keine richtige oder falsche Art und Weise, Rolle zu spielen, aber es gibt halt die richtigen oder falschen Leute, mit denen man zusammenspielen kann, um den maximalen Spaß für sich rauszuholen. So man die Möglichkeit hat, da zu wählen.
Was macht dir mehr Spaß, Spieler oder Spielleiter, nach Situation oder
Eindeutig. Tatsächlich bin ich lieber Spielleiter, weil vielleicht auch einfach es etwas spannender ist, Spielleiter zu sein, weil man die ganze Zeit zu tun hat, während gerade in Systemen wie D&D, die auch sehr simulatorisch sind, gerade im Kampf, und es dann durchaus sein kann, dass du im Kampf mal 2, 3 Minuten gar nichts zu tun hast, sondern nur zuhörst, was die anderen machen, bist du als Spielleiter ja immer involviert. Ne? Und du kannst immer diese ganzen spannenden Sachen auslösen. Du siehst die Dilemma in den Augen deiner Spieler, wenn du etwas aufgeworfen hast, wo sie darüber nachdenken müssen, gehe ich das jetzt so an oder so, und was ist jetzt die richtige Entscheidung? Und dieses Entdecken gemeinsam mit ihnen ist eine andere Erfahrung. Aber Spieler macht genauso Spaß, und ich würde auch wirklich jedem empfehlen, erst Spieler zu sein, um später Spielleiter zu werden.
Ja, ich kann das total gut verstehen. Was ich liebe, ist herauszufinden, ob das, was ich mir ausgedacht habe, in der Story entdeckt wird. Das finde ich einfach unfassbar schön. Ja. Wir sind schon sehr, sehr tief drin. Okay, wenn du sagst D&D, also ich kenne jetzt so furchtbar viel nicht. Ich kenne halt Shadowrun, keine Ahnung, ob es das noch gibt. Ja. DSA habe ich mal gespielt, war nicht so meins, aber das spielt keine Rolle. D&D. Es ist aber, wenn ich es richtig, ich gucke auch nicht groß, aber du kannst tatsächlich von Wilden Westen bis zu Space, du kannst alles als Rollenspiel. Du sagst es schön, B spielen. Und hier ist es doch dann so, dass es am Ende gar nicht so eine große Rolle spielt, was das System selber macht und wie die Regeln, weil die vergleichbar sind, sondern hier kann man sich wirklich alles aussuchen, wo man so Bock drauf hat, das mal zu erleben, oder?
Im Kern ja. Also die Systeme unterscheiden sich ja in erster Linie eigentlich dadurch, dass sie unterschiedliche Regelmechaniken haben. Manche sind simulatorischer, das heißt, sie haben für mehr Situationen irgendwelche Regeln, um zu reglementieren, weil manche Leute gerne mit Regeln arbeiten.
Lass mich kurz reinspringen. Ah, okay. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, sowohl für das System als auch vielleicht für die Runde. Deswegen springe ich kurz rein. Ich erinnere, also sehr, sehr subjektiv nur der Markus. Ich mag das Rollenspiel mehr. Ja, Kämpfe sind gut und wichtig, aber wenn ich 6 Stunden lang nur Kämpfe mache, das langweilt mich kolossal. Also mich persönlich, ich bin nur bei mir. Und das andere ist halt, Es gibt Leute, die sagen, also für mich ist das Allerschönste herauszufinden, wie kann ich die maximalen Bonus mit den maximalen Stats zusammenbringen, um dann herauszufinden, okay, wie kann ich noch einen Mühe besseren Verteidigungsangriffs, Widerstands, was auch immer Wurf bekommen. Und hier, das ist auch das, was du eben sagtest, glaube ich, mit dem Such der Runden, die zu dir passen. Also wenn du alleine der bist, der so total gern kämpft und am allerliebsten Statistiken sucht, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, eine Gruppe zu suchen, die sich vor allen Dingen gerne mit Rätseln und der großen Geschichte irgendwie auseinandersetzt. Und so ist es vermutlich auch so mit dem System, oder?
Ja, ganz genau. Also wenn du merkst, alle anderen wollen gerne Rollenspiel betreiben und dir selber macht der Kampf am meisten Spaß, dann kann das die richtige Gruppe sein. Aber vielleicht findest du auch eine Gruppe, wo 3-4 Leute sind, die richtig Bock auf Kampf haben, aber auf die anderen Sachen nicht. So, wie gesagt, es kommt ja aus dem Tabletop. Es kommt aus Kampfsimulation. Und Rollenspiele selber unterscheiden sich, wie gesagt, mechanisch eigentlich nur dahingehend, wie viele Regeln es so gibt. Es gibt welche, die haben sehr, sehr viele Regeln. Wie jetzt zum Beispiel, damals gab es eins, das Mers, also Mittelerde-Rollenspiel.
Ah, ich erinnere mich, stimmt. Das war ziemlich crazy, ja.
Überladen mit Tabellen, man ist totgeworfen worden. Die 5. Edition, beziehungsweise die 5.5. oder wie auch immer man die neue Edition von D&D nennen möchte, ist eher einsteigerfreundlich, hat aber trotzdem einige Regeln. Dann gibt es Systeme, wie, also die nennen, die laufen unter der Kategorie Powered by the Apocalypse, PBTA. Mhm. Die haben praktisch nur einen Erzählfokus. Man hat 3 oder 4 Attribute, man wirft praktisch nie so gefühlt. An einem Abend kann es durchaus sein, dass man ein ganzes Abenteuer bespielt und man hat 3 oder 4 Mal insgesamt die ganze Gruppe Würfel geworfen und man erzählt die ganze Zeit nur. Und das ist halt eine Frage, was einem da Spaß macht. Möchte ich die Rollenspielerfahrung fokussieren? Möchte ich die strategische Kampfsituation fokussieren? Möchte ich eine Mitte davon haben? Und das definiert eigentlich, wie gut eine Gruppe zusammenpasst. Heißt aber auch nicht, dass sich das ausschließt. Man kann ja auch sagen, in der einen Session spielen wir halt mehr Kampf, in der anderen ist es eigentlich nur Rollenspiel und dann sind auch alle irgendwie glücklich.
Kurze Seiteninformation fällt mir gerade ein. Für uns ist es klar, aber das fällt mir, weil du, die haben gar nicht geworfen. Der eine oder andere will jetzt, die haben jetzt Kniffelwürfel rausgenommen und die würfeln jetzt die ganze Zeit, oder was ist dann mit den Würfeln los? Nein, es gibt verschiedene Würfel, die erklärst du kannst es besser.
Ja gut, also Würfel kennt jeder.
Einen sieht man da oben, der leuchtet. Also, nein, dann sieht man, warte mal, mein, mach du mal bei dir, weil ich kann ja nicht zeigen, wie es bei dir aussieht. Ja,
genau, tatsächlich. Also das ist ein Stoffwürfel, das ist im Prinzip ein rundes Kissen, aber was einen W20 abbildet, und das ist das Logo von Dungeons & Dragons. Das ist auch ein W20, aber eine Keksdose, das ist eine W20-Lampe und das ist ein an den W20 angelehntes flaches Kissen. Aber im Grunde gibt es die Standardwürfel, die W6, damit kann man sehr viele Systeme bespielen. Es gibt kleinere Würfel vom Münzwurf gefühlt, also vom zweiseitigen Würfel oder der Münze selbst halt, ausgehend über den 4-seitigen, den 6, 8, 12, 20-seitigen, 100-seitigen. Es gibt auch jede Menge dazwischen und spätestens durch die digitalen Lösungen ist es im Grunde so, dass du auch einen 37-seitigen Würfel würfeln könntest ohne Probleme, weil ein Computer ist das egal, wie viele Seiten etwas physisch hat, wenn er es digital darstellen kann. Und je nach System sind unterschiedliche Würfel von Bedeutung. Es gibt welche, da braucht man 2 6-seitige Würfel. Es gibt welche, da braucht man 20 6-seitige Würfel. Es gibt Dungeons & Dragons, das in 7 verschiedene Würfel unterscheidet, je nachdem, was man da macht. Und damit sind sie auch völlig unterschiedlich. Wie gesagt, es geht im Grunde unterscheiden die Systeme sich im Kern, in der Mechanik. Und man könnte mit jeder Mechanik eigentlich jede Situation bespielen. Man könnte mit D&D auch komplett in das Gefühl von Shadowrun reingehen, wenn man möchte, mit dem Regelapparat. Man könnte aber genauso auch sagen, ich möchte gerne die Spielwelt von Dungeons & Dragons nutzen, aber nehme dafür ein einfaches, mit 2W6 zu würfelndes System und habe genauso Spaß da drin.
Stimmt. Komplett frei. Womit wir übrigens auch bei den Investitionskosten sind, Würfel wären cool. Wobei auch das brauchst du, wenn du digital arbeitest, spielst. Wenn du digital spielst, ist keine Arbeit, das ist ein wichtiger Punkt. Auch nicht. Das heißt, es ist außerdem ein Hobby, was außerordentlich günstig ist, nämlich du brauchst nur deinen Kopf und dein Herz im besten Falle.
Wie jedes Hobby kann man natürlich unglaublich viel Geld dafür ausgeben, wenn man physische Bücher haben möchte oder wenn man sich Regelwerke auch als PDF oder sonst was anschafft. Ja, aber vom Kern her kann man das komplett kostenlos spielen von Stunde 1 an und muss nie auch nur einen Cent ausgeben, außer den Stromkosten möglicherweise für die Lampe, die über einem brennt. Und ich glaube, ihr werdet aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn ihr am Tisch spielt, im Verhältnis viel mehr Geld für Essen und Pizza ausgeben als für Rollenspiele.
Ja, ich kann es bestätigen, ich fühle es. Ja.
Ja. Es gibt aber auch Rollenspielsysteme, die komplett kostenlos angeboten werden auf dem Markt. Selbst Dungeons & Dragons kann man in großen Teilen komplett kostenlos spielen. Und auf den VTTs ist es auch noch so für euch aufbereitet, dass ihr im Prinzip gar nicht wirklich viel machen müsst. Dementsprechend, die Range ist natürlich ins Unendliche, wenn man das möchte. Es gibt sehr viele Leute, die sehr viel sammeln, aber ich sammle ja nicht nur Rollenspiele, ich sammle ja offensichtlich auch Romane. Also ja, man sieht's. Screen, ne? Das ist ein echtes Regal hinter mir. Und dementsprechend, dadurch ist es halt auch offen für absolut jede Sozialschicht. Ne? Also jeder, der sich damit auseinandersetzen möchte, der kann das im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten. Und wenn ich Geld übrig habe und ich möchte mir ein schönes Metallwürfelset aus für 30, 40 Euro holen, ist das okay. Und der andere sagt halt, ich brauche meine Kunststoffwürfel für 5 Euro gut oder halt gar keine, wie du schon gesagt hast, im VTT.
Es huschte gerade ein Schmunzel in mein Gesicht. Das hat daran, weil eben häufig stelle ich am Ende des Interviews eine Frage, die in die folgende Richtung gehen könnte. Aber da du ja über deine Roman und deine Sammlung gesprochen hast, kannst du dir aussuchen, Film oder Buch. Und zwar ist die Frage, dann suche ich mir nämlich für am Ende noch eine andere aus. Wenn du einem intelligenten Außerirdischen etwas über dich, nur über dich, also über das denn sagen möchtest, welches Buch würdest du ihm zu lesen geben oder welchen Film würdest du ihm zeigen?
Also wenn wir jetzt beim Thema bleiben wollen, gerade ist ja jetzt in der Mediothek gerade der Dungeons & Dragons Film, der aktuelle, drin und der ist auch richtig, richtig gut gelaufen da. Ich habe ihn im Kino damals schon geliebt. Der ist, dadurch kriegt man, glaube ich, weil das entspricht sehr meiner Vorstellung davon, wie D&D aussehen könnte, aber auch meinem Humor. Darin sieht man darin einiges. Mein Lieblingsfilm wird allerdings immer Fight Club bleiben. Ich glaube, der wird auch niemals abgelöst werden. Mein Lieblingsbuch ist Erebos von Ursula Poznanski. Das ist ein Jugendroman und da geht es im Prinzip um ein Computerrollenspiel, in dem die Menschen aber Entscheidungen treffen können im echten Leben, die das Spiel beeinflussen, was ich sehr spannend fand. Damals, das habe ich mit 13, 14 gelesen, habe ich inzwischen mit meinen Schülern sogar schon im Unterricht bearbeitet.
Das bedeutet, bedeutet das logisch, du bist ganz normal Lehrer, also da geht man halt normalerweise wahrscheinlich in die Schule und sagt jetzt so den Schülern, Tag, wir machen heute mal was, ne? Ja, ergibt Sinn, ergibt Sinn.
Was der Lehrplan so hergibt, ne?
Ja, lass uns da nicht weiter einsteigen, weil ich würde gerne Folgendes noch fragen, und zwar, wir schreiben das Jahr 2020, du hast gesagt, ja komm, cool, irgendwas mit den Rollenspielen, Hobby, und dann bist du morgens aufgepasst und gesagt, da mache ich jetzt mal Videos drüber, oder wie ist das entstanden, Hitter-Eis?
Hitter-Eis war eine Corona-Geburt, ganz klassisch. Also Pen & Paper Rollenspiel ist ein sehr kommunikatives Spiel und der Vorteil, weil es online geht, ist, und man ja nichts braucht dafür, dass es auch in einem Lockdown geht. Und ich habe damals eigentlich immer nur am Tisch gespielt. Ich habe nie online gespielt. Aber wir haben Roll20 damals benutzt als Ablage für Karten, damit wir unsere Figuren darüber schieben können, mit einem Fernseher, den wir in die Tischplatte reingebaut haben. Ich hatte also dementsprechend schon...
Moment. Ja. Ihr habt einen großen Fernseher genommen, den von unten in die Tischplatte gebaut?
Von oben draufgelegt, aber ja.
Okay. Okay, wartet. Ich versuche gerade herauszufinden, wo da der Sinn liegt. Aber na klar, du kannst halt natürlich die verschiedenen Karten wechseln und dementsprechend hast du dann unterschiedliche Karten für unterschiedliche... Okay, gut. Das bedeutet, ihr wart um den Tisch rum, habt dann... Okay, gut. Hab wieder verstanden. Okay, ich bin wieder abgeholt. Okay, und aber weiter geht's mit dem...
Kurz zu erklären, genau, wenn man einen Kampf simuliert, kann man natürlich einfach was auf ein Blatt Papier malen oder man nutzt halt eine Karte und da gibt's wunderschöne Karten im Internet für Battle Maps, werden die genannt in der Branche, und darüber kann man seine Figuren schieben, wenn man gerne ein Waldsetting hätte im Untergrund oder sowas, dass das auch optisch zu erkennen ist, was man eigentlich gerade macht und nicht einfach nur über weißen Boden geschrieben wird oder einen Tisch. Und damit hatte ich mich also schon auseinandergesetzt mit dem VTT in erster Linie eigentlich für den Heimgebrauch, nicht fürs Online-Spielen. Habe aber gemerkt, ich kenne mich damit aus und jetzt sind da ganz viele Leute, die wollen ihrem sozialen Hobby nachgehen. Und für ganz viele Leute ist es ja auch so, dass ihr Hobby ja nun mal das ist, womit sie den Großteil ihrer Freizeit verbringen und jetzt darf man sich nicht mehr treffen. Also brauchen die eine Lösung dafür und ich zeige denen jetzt mal, wie man so eine Lösung finden könnte und habe dann angefangen, Videos darüber zu machen, wie man diese Online-Variante nutzen kann. Und darüber haben sich natürlich dann Leute gefunden, die sich vorher vielleicht nicht so getraut hatten oder einfach das Online-Spiel nicht so auf dem Schirm haben und gesehen haben, okay, da geht ja doch einiges, ne? Und jetzt sehe ich in diesen Videos auch, wie das gehen kann und wie ich das für mich umsetze. Das war damals mein Gedanke. Gut. Und das haben ganz viele Leute total toll gefunden und sich dann plötzlich gefunden. Und ich hatte auch viele Kommentare drunter, dass die dann wegen meiner Videos sich getraut haben, mal online auszuprobieren, obwohl das immer so ein bisschen verpönt war. Was sich durch Corona extrem verändert hat, ist, dass es vorher sehr viele Leute gab, die am Tisch gespielt haben, aber die gesagt haben, brr, online, nee. Und plötzlich ging es ja gar nicht mehr anders. Und ganz viele Leute haben entdeckt, okay, online ist anders, aber es ist eine Alternative. Es ist meine Möglichkeit, meinem Hobby noch nachzugehen. Und wenn sich dein Sozialleben um dieses Hobby herum spinnt, und das würde plötzlich durch Corona komplett wegbrechen, dann denkst du zweimal darüber nach, ob du sagst, nö, online möchte ich nicht. Und das hat die ganze Szene extrem verändert. Und das war mir damals wichtig. Und daraus ist dann halt auch anderer Content entstanden, weil ich dann gesagt habe, okay, jetzt habe ich zwar allen Leuten erklärt, wie man das online spielen kann, aber eigentlich möchte ich ja auch über die Spiele reden und nicht nur über das Technische. Und daraus sind dann Videos zu Vampire entstanden, zu Dungeons and Dragons, und das ist dann halt immer weiter gewachsen.
Ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, du sagtest, lieber Spielleiter, verstehe ich sehr gut. Wenn du jetzt aus den, lass mal überlegen, 28 Jahren Rollenspielerfahrung und auch Spielleitererfahrung, so die Story, an die du dich am allerliebsten, die du entworfen hast, oder wo du sagst, okay, das werde ich in meinem Leben niemals vergessen, Situation, oder gerne auch zwei, hast du was, was dir sofort quasi in den Sinn geschossen kommt, wo du sagst, ja, da, wo wir damals in der Schokoladenfabrik waren und da waren die 3000 Vampire, die alle mit dem Staubsauger eingesaugt worden sind. Oder was auch immer. Erinnerst du dich an irgendwas?
Wow, ich habe gerade ein bisschen Overflow im Kopf, weil es zu viele Situationen sind. Ich betreibe es ja schon sehr lange, das Hobby, und dementsprechend hat man sehr viele Geschichten erlebt. Ich nehme jetzt einfach mal eine Geschichte auf. Ich spiele ja auch in Streams zum Beispiel alle zwei Wochen bei Lurch und Lama, heißt der Twitch-Kanal, auf dem wir spielen. Da haben wir Pathfinder tatsächlich gespielt. Das ist sehr ähnlich zu Dungeons and Dragons und haben jetzt mit einer Hexenkampagne angefangen. Aber die erste Kampagne, die wir da bespielt haben, wo ich dann auch so das erste Mal so richtig viele Zuschauer beim Spielen hatte. Sonst habe ich vorher immer meine Tutorial-Videos gemacht. Da habe ich einen Kleriker gespielt, so einen 14-jährigen Halbelfen, der so ein bisschen so völlig weltfremd aus dem Nichts gepoppt ist und von allen möglichen Dingen extrem überrascht war. Aber wie so ein 14-Jähriger halt natürlich auch sehr pubertär war. Und mit dem hatte ich einfach so viele wunderschöne Adoleszenzerfahrungen, die bei mir in meinem Leben ganz anders gelaufen sind als da, dass ich praktisch nochmal eine Alternative gesehen habe, was ist eigentlich so wichtig in der Zeit. Und ich konnte mich teilweise so sehr in den Charakter reinversetzen, dass ich daraus auch Verhalten von Jugendlichen anders plötzlich verstanden habe oder Dinge, die ich in der echten Welt gesehen habe, bei denen einfach mal ausprobiert habe im Spiel und gemerkt habe, wie fühlt sich das eigentlich an, in dieser Situation zu sein und welche Konsequenzen ergeben sich aus bestimmten Entscheidungen oder aus bestimmten Verhaltensweisen, sehr abneigend gegenüber Erwachsenen zu sein oder sehr schroff ständig zu reagieren. Und dann reagiert ja mein Spielleiter, meine Spielgruppe reagiert. Alle die geben mir Eindrücke und ich erlebe einmal, wie das ist, in dieser Situation zu sein. Und das ist etwas, was Rollenspiel halt unglaublich gut kann. So sehr es Fantasy und abstrakt ist, hat man die Möglichkeit, einfach Dinge auszuprobieren. Und ich glaube, das macht das Hobby so wunderschön. Man kann es rein auf der erzählerischen Perspektive sehen. Man kann es aber auch wirklich dahingehend angehen, dass man sagt, ich nutze es auch für meine persönliche Entwicklung und um Erfahrung zu sammeln.
Sehr gut. Bringt mich zu der, auf der anderen Seite der Frage, jetzt hast du was als Spieler geteilt, sehr spannend. Hat natürlich auch ein bisschen was mit, also die Idee. Also, wenn du Spielleiter bist, denkst du dir Rätsel aus, dann denkst du dir total coole Sachen aus, die passieren können. Kannst du dich an eine Kampagne, also wahrscheinlich kannst du dich an ein Dutzend erinnern, wo du wirklich mit der Nase die Leute mitten in das Rätsel reingestoßen hast und die gesagt, nein, ich sehe nichts, wo du wirklich so eine geile Vorbereitung gemacht hast und es ist niemals dazu gekommen, dass diese geile Vorbereitung gespielt worden ist. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß absolut, was du meinst. Es gibt immer wieder diese Situation, wo man gefühlt den Spielern ein Rätsel in die Hand drückt, was gefühlt Dreijährige schaffen könnten und sie scheitern komplett daran. Das passiert mir inzwischen deutlich seltener. Früher ist mir das häufiger passiert. Das hat viel damit zu tun, wie man Situationen beschreibt und welche Umstände du als Spielleiter selber im Kopf hast und welche bei den Spielern entstehen. Und manchmal ist es so, dass man denen eine Information gar nicht gegeben hat oder nicht so eindeutig gegeben hat oder sie einfach diese Information anders gewertet haben. Ihnen war vielleicht die Raumgröße egal oder sowas in dem Moment, auch wenn du gesagt hast, wie groß der Raum ist und dass das eine Rolle spielt. Da muss man sich natürlich ein bisschen frei von machen als Spielleiter, ja, auch zu sagen, so, ich muss mal in den sauren Apfel beißen und das vielleicht nochmal wiederholen, auch wenn es wie ein Tipp ist. Aber ja, es gibt natürlich diese Situation, wo die Spieler wie die Idioten vor einer Truhe stehen und versuchen, sie zu öffnen, aber es einfach nicht hinkriegen und bis zum Ende auch nicht begreifen, wenn du ihnen erklärst, wenn sie mit ihrem Schwert da draufhauen immer wieder, dass das so ein komisches, matschiges Geräusch gibt und das irgendwie auch klebrig ist und dass es gar keine echte Truhe ist, sondern ein Monster, das aussieht wie eine Truhe oder sowas und sie die ganze Zeit dann dieses Ding da verdreschen, das sich aber nur deswegen nicht wehrt, weil es von der Abenteuergruppe vorher kaputt gehauen worden ist. Und eine halbe Stunde lang turnen die um diese Truhe, die sich nicht öffnen will, weil sie nicht kann. Und sowas passiert halt natürlich auch. Dann ist immer die Frage, macht das jetzt gerade allen am meisten Spaß, dann lass es passieren. Und macht es vielleicht keinen Spaß mehr oder wird frustrierend, dann gib ihnen doch einen Hinweis. Aber das ist einfach so. Die Spieler haben ihre eigenen Ideen, jeder hat diese eigene Idee, wie alles aussieht. Und manchmal passt es, manchmal nicht, das ist normal.
Ich erinnere mich an eine Tür, wo du, wie du sagst, für Dreijährige im Grunde. Und danach ging das Abenteuer eigentlich weiter. Also dass man so richtig geil über mehrere Tage, ja, ich übertreibe, aber wirklich vorbereitet hat, hinter dieser Tür geht das große Abenteuer los. Und ja, gut, dann bist du aber beim Improvisieren. Wie kannst du jetzt es schaffen als Spielleiter, dass die quasi zufällig durch die Tür stolpern, durch was auch immer?
Ja. Manchmal gehen sie auch gar nicht durch die Tür. Ich habe auch schon Abende damit verbracht, dass wir 3 oder 4 Stunden am Stück in der Taverne saßen und alle die ganze Zeit in ihrer Rolle waren und Zeugs erzählt hatten und Spaß hatten und man hat nicht einmal die Taverne verlassen, hat kein Abenteuer erlebt, aber alle waren total glücklich. Auch das ist völlig normal.
Dustin, wir haben es nicht geplant. Ich glaube, das ist doch für das Thema Rollenspiel, Pen and Paper oder nicht, ein richtig schönes Schlusswort. Bevor ich jetzt aber mich verabschiede, habe ich noch die Frage, vor denen einige Leute Sorge haben, du natürlich nicht, weil sie so gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und zwar, wenn du dir aussuchen dürftest, ob du in die Vergangenheit oder in die Zukunft reist und da an einem Event in der Vergangenheit teilnimmst, also nochmal teilhast, oder du könntest in der Zukunft sehen, wie, tja, keine Ahnung, was du da machen möchtest. Was entscheidest du, erst Zukunft oder Vergangenheit, wo würdest du hinreisen?
Ich glaube, ich würde immer in die Zukunft reisen wollen. Ich bin ja unter anderem auch Geschichtslehrer. Das heißt, mit Geschichte kann ich mich auseinandersetzen. Ich kann, glaube ich, auch Menschenverhalten interpretieren. Aber mich würde immer mehr interessieren, wohin das Ganze führt und was die Leute wirklich mitgenommen haben aus der Geschichte. Denn aus der Geschichte lässt sich meistens die Zukunft auch ableiten. Aber da ist doch die Entwicklung das spannende neue Zeug.
Verstehe. Dann, wie weit reist du in die Zukunft und wohin? Wo willst du dabei sein? Was willst du sehen? Was wirst du erleben? Wo sehen wir den Dustin in x Jahren bei welcher Situation?
In der Hoffnung, dass nicht irgendwas passiert, dass man so weit gar nicht mehr in die Zukunft reisen kann, würde ich, glaube ich, sagen, ich würde so 1000 Jahre nach vorne reden.
Wow, so weit, okay.
Ja. In einem weiten Zeitraum, weil ich glaube, dass sich in der Zeit gerade hinsichtlich unserer aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit sehr viel, sehr schnell tut und die Menschen sich sehr verändert haben können. Aber ich hoffe sehr, dass in 1000 Jahren spätestens, die Menschen irgendwie schlauer geworden sind und mit der Erde besser umgehen und für viele Dinge eine Lösung gefunden haben, die uns heute sehr viel Angst machen vor sowas wie der Klimaentwicklung. Und dann gibt es mit Sicherheit andere Probleme, weil Menschen immer Probleme haben werden, aber vielleicht einfach dahingehend schon mal eine Entwicklung war und vielleicht auch einfach alles noch ein bisschen ich meine, im Endeffekt ist durch das ganze Netzwerken, durchs Internet über den Planeten verteilt, ja alles sowieso schon ein bisschen homogener geworden. Und dass vielleicht solche Dinge wie Rassismus und sowas dann auch wirklich verschwunden sind, weil alle so stark miteinander vernetzt sind, dass diese ganzen Unterschiede, die antizipiert werden oder von rechten Leuten irgendwie vorgetragen werden als Unterschiede, dann gar nicht mehr so wahrgenommen werden.
Okay, sehr gut, verstehe ich. Wir sind im Jahre 3024. Und ich verstehe die Metaebene, die nehmen wir genauso mit. Und was guckst du dir als erstes an? Wo gehst du hin? Was willst du, eine technologische Entwicklung, willst du was sehen? Möchtest du ein Sportevent sehen? Möchtest du, wie man dann D&D spielt? Was sind wir dann? Was für eine Edition? 397 oder so?
Ich glaube, ich würde in sowas wie ein Wissenschaftsmuseum gehen, weil mich interessieren würde, was ist der aktuelle Stand und wie sind wir da hingekommen? Was ist in den letzten 1000 Jahren alles so erfunden worden? Was gibt es vielleicht noch so, wie wir das heute noch haben? Und was hat sich einfach nur immer weiterentwickelt? Welche Dinge sind vielleicht komplett verschwunden? Vielleicht in 1000 Jahren kann es sein, dass es gar keine Fernseher mehr gibt, weil alle irgendeinen Chip im Kopf haben oder sowas, der ihnen Filme von Netflix 3.0 in den Kopf direkt projiziert. Und da wird viel Entwicklung sein. Und das würde mich schon sehr interessieren, wie es dann weitergegangen ist mit diesen Dingen.
Sehr schlaue Antwort. Dustin, herzlichen Dank. Schön, dass du da warst. Vielen Dank fürs Interview.
Danke, dass du dabei sein durfte.
So, Dungeons and Dragons, dunkle Verliese und Drachen. Da haben wir heute drüber gesprochen. Vielen Dank für das Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, wenn du eine Frage an Dustin hast, die ich vielleicht weiterleiten kann, wenn du sagst, cool, ich wollte immer schon mal Folgendes wissen, lass mich auch das wissen. Jedenfalls aber vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche geht es wieder um ganz was anderes und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin, schöne Woche. Ciao.